Willkommen bei Turicana, einem Podcast über Zürcher Geschichte und Geschichten von Zürcherinnen und Zürcher. Mein Name ist Robin Bretscher. Heute reden wir über ein Thema, das mich schon immer ungemein fasziniert hat. Geister. Und ja, ich gebe es ja zu, ich bin schon von klein auf eine Leserin von Fantasy-Geschichten gewesen, von Harry Potter bis Game of Thrones. Wenn man sich eingehend mit dem Thema Geister beschäftigt, oder auch Hexen, Dämonen und Monster im Generellen, wird man noch gerne nicht so ernst genommen. Der generelle Konsensus ist doch, dass es all diese übersinnlichen Wesen nicht gibt und sie höchstens einen Platz in Kinderbüchern oder Horrorfilmen haben. Wer glaubt denn heute noch an Geister? Aber Evelyn Sarka, Doktorandin am historischen Seminar von der Uni Zürich, hat mir da widersprochen.
Es wird immer so ein bisschen angenommen, dass es heute keinen Geisterglauben mehr gibt. Aber das ist natürlich nicht so. Also ich würde sagen, viele reden nicht darüber. Aber so aus meiner persönlichen Erfahrung habe ich das Gefühl, dass doch noch sehr viele Leute zumindest agnostisch eingestellt sind gegenüber Geistern, ob es die tatsächlich gibt.
Und als sie das gesagt hat, ist mir aufgefallen, dass das auch auf einen Teil von meinem Umfeld zutrifft. Letztens habe ich meine Grossmutter, das Granny am Flohmarkt, gefragt, wie das mit dem Geisterglauben bei ihr aussieht.
Glaubst du an Geister?
Ja.
Warum?
Weil es Geister gibt. Ich habe schon erlebt, Geister.
Wann?
Als der Roli gestorben ist, mein Bruder. Sie sind mit oben gehockt auf der Galerie, haben irgendetwas gelesen. Und dann nachher schon genau um 20 ab 10 Uhr fällt das Bild ab der Wand. Der Nagel war draussen und fällt auf eine chinesische Vase. Das war vom Fittinghof, das Bild. Und dann nachher sage ich zum John, es ist der Roli gestorben. Dann sagt er, du spinnst. Er sagt, nein, der Roli ist gestorben. Er sagt jetzt Leute ja. Und er hat gesagt, nein, es ist 9:30, jetzt kannst du nicht alle. Haben wir gewartet, am Morgen um 7 Uhr ist das Telefon gekommen. Dann hat man das Vreni angerufen, seine Frau. Und dann hat sie gesagt, eben, der Roli ist gestorben. Und er hat gesagt, weißt du, Zeit. Sie hat gesagt, ja, wir sind bei ihm gewesen, am 20. ab 10. Das ist Tatsache. Ob ich glaube, inzwischen auch an Geister.
Ah ja?
Wegen dem. Ja, nein, stimmt. Das ist eine Tatsache. Ich bin ganz sicher.
Vielleicht ist unsere Gesellschaft gar nicht so rational, wie ich das immer gemeint habe. In der heutigen Podcast-Folge beschäftigen wir uns aber nicht mit dem Geisterglauben von heute, sondern mit dem von vor 500 Jahren. Was haben Geister im Zürich vom 15. Jahrhundert, also vor und während der Reformation, bedeutet? Was haben sie für eine gesellschaftliche Rolle gespielt? Evelyn Sarka schreibt zu diesem Thema im Moment ihre Doktorarbeit und ist meine Gesprächspartnerin heute. Ich habe sie gefragt, wie man sich den Geister eigentlich früher, im 15. und 16. Jahrhundert, so vorgestellt hat.
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, weil heutzutage stellt man sich den Geist ja immer wirklich als Gestalt vor, also oft weiss, schemenhaft. Man denkt jetzt an Harry Potter beispielsweise, wo ja zum Beispiel auch der Poltergeist Peeves, der wird ja sogar in den Büchern auch als Gestalt dargestellt, was ja eigentlich nicht korrekt ist. Und wenn man jetzt in den historischen Quellen nachschaut von der frühen Neuzeit, dann hat es tatsächlich sehr, sehr wenige Berichte über Sichtungen von Geistern. Also ich würde vielleicht sogar sagen, dass das Gespenst in der frühen Neuzeit ein unsichtbares Wesen war. Und das Spektrum ist sehr breit. Also ich habe Berichte über eben subtile Begegnungen, Luftzeuge, irgendetwas fährt einem durch den Kopf, aber dann eben auch Klopfen und Schritte, die man hört, bis hin dann zu eben gewalttätigen Poltergeistern, was es dann nachher auch gibt.
Dass Zürcher in der frühen Neuzeit an Geister geglaubt haben, steht übrigens außer Frage. Geister sind damals ein fester Bestandteil des Alltags. Aber die mächtigste Instanz, die das Leben und den Alltag der Leute geregelt hat, war natürlich die Religion.
Also versetzen wir uns mental mal zurück ins Jahrzehnt vor der Reformation, ja. Sagen wir. Was hat denn dort die katholische Kirche für eine Rolle gespielt in Europa und in Zürich?
Ja, also zuerst einmal ist wichtig zu erwähnen, dass der Begriff katholische Kirche, das ist erst im Zug von der Reformation aufgekommen, als Unterscheidung eigentlich von den unterschiedlichen Bekenntnissen. Und was auch noch wichtig ist, was immer wieder ein bisschen vergessen wird, ist, dass die Reformation kein Ereignis war. Mhm. Also keine klare Zäsur, sondern man das eher als Kontinuität versteht. Vor allem im Hinblick auf den gelebten Glauben. Natürlich, theologisch hat es Zäsuren gegeben. Darum würde ich jetzt mal sagen, dass sich ja, die Frömmigkeit wahrscheinlich nicht gross verändert hat jetzt vor und nach der Reformation. Es war halt wirklich ein Prozess gewesen, der sich dann bis zum 17. Jahrhundert durchgezogen hat. Mhm. Wenn wir jetzt aber einen Schnitt wollen machen und sagen, so jetzt sind wir in Zürich vom 15. Jahrhundert, dann würde ich sagen, dass die Volksfrömmigkeit sehr, sehr dynamisch und sehr, sehr lebhaft war. Und die Kirche hat natürlich eine ungemein wichtige Rolle gespielt. Es hat den Alltag der Menschen strukturiert, Kirchenglocken. Man hat Heilige verehrt, man hat das Ave Maria gebeten mit Rosenkränzen, man hat Wallfahrten unternommen nach Einsiedeln beispielsweise. Man hat sich auch mit Amuletten gegen böse Geister geschützt. Also es war wirklich sehr, sehr lebhaft gewesen.
Und dann hat der Huldrych Zwingli von 1522 bis 1531 mit seiner Unterstützung von der reformatorischen Bewegung die religiöse Ordnung in Zürich auf den Kopf gestellt. Er war gegen die Verehrung von Heiligen und das kirchliche Zinsnehmen und er hat auch vom Priesterzölibat nichts gehalten. Am wichtigsten war für den Zwingli, dass man sich, wenn es um den christlichen Glauben gegangen ist, nur noch auf die Bibel bezogen hat und nicht auf andere religiöse Traditionen, die nichts mit dem Inhalt der Bibel zu tun hatten. Im Klartext hat das geheissen, dass für ihn nur, was wirklich in der Bibel gestanden ist, relevant war. Das Prinzip nennt man sola scriptura, latinisch für nur das geschriebene Wort. Damals hatten die meisten Leute nur Zugang zu religiösen Texten in der Messe, und zwar mündlich, durch Predigten der Priester. Um mehr Leute Zugang zum Text der Bibel zu ermöglichen, haben Zwingli und Christoph Froschauer, der erste Buchdrucker in Zürich, zuerst am Luther seine deutsche Übersetzung der Bibel und dann am Zwingli seine gedruckt und vervielfältigt. Neben dem Unterfangen hat sich der Zwingli an sein eigenes Prinzip gehalten und den Bibeltext eingehend studiert. Und ist dann zum Schluss gekommen, dass ein weiteres, sehr wichtiges Konzept in der vorreformatorischen Kirche, nämlich das Fegfeuer oder Purgatorium, seinen Ursprung nicht in der Bibel, sondern in der Kircheninstitution gehabt hat.
Das Fegfeuer war eine Art eben Zwischenort, jenseitiger Zwischenort. Und man ist davon ausgegangen, dass sich Menschen, die sich versündigt haben, zwar nicht so schwer, dass sie gerade in die Hölle kommen, aber trotzdem versündigt haben, dass die dann nachher in diesem Zwischenort gefangen sind und dass man denen quasi dann raushelfen muss, damit sie in den Himmel kommen können. Und man ist eben davon ausgegangen, dass man sich schon zu Lebzeiten hat können rauskaufen können, also das Sündenkonto eigentlich vermindern. Mhm. Wenn man aber schon gestorben ist, dann ja, kommen dann natürlich Geister ins Spiel. Man ist nämlich davon ausgegangen, dass die Seelen der Verstorbenen nachher unruhig rumlaufen und sich eben bei den Hinterbliebenen bemerkbar machen und sie um Hilfe bitten, eben beispielsweise Wallfahrt oder Messen lesen etc., damit sie dann nachher erlöst werden können. Und in der Reformation hat man dann aber gesagt, nein, ein Fegfeuer gibt es nicht. Wenn man stirbt, kommt man entweder in den Himmel oder in die Hölle. Und es ist auch gar nicht möglich, dass die Seelen der Verstorbenen wiederkommen.
Das heisst also, dass man vor der Reformation an sogenannte Totengeister geglaubt hat, an umherwandelnde Seelen, die noch nicht erlöst worden sind und darum noch nicht in den Himmel gekommen sind. Zum Glück hat Kirche für das Problem aber eine Lösung angeboten. Der Ablasshandel.
Das Ablasssystem ist vereinfacht gesagt eine Ökonomisierung vom Jenseits. Also ist die Vorstellung, dass man eben Sünden kann mit finanziellen Mitteln oder mit äußeren Werken etc. vermindern. Und das war ein System, das institutionalisiert war. Es war etabliert. Also die Kirche hat das natürlich hat davon profitiert. Das war eine sehr, sehr wichtige Einnahmequelle für die Kirche im Spätmittelalter und später auch.
Der Martin Luther hat an der Ablasslehre kritisiert, dass so Menschen darüber entscheiden, wem welche Sünde verzeiht wird. Und wie viel das konkret kostet. In seinen Augen hat allein Gott darüber entscheiden, wer in den Himmel und wer in die Hölle kommt. Menschliche Aktivitäten in Form von Geldspenden, Wallfahrten und Talismanen haben somit laut Luther keinen Einfluss auf das Leben nach dem Tod von einem selber und seinen Liebsten gehabt. Heute mag die Auseinandersetzung mit Geistern und Ablasshandel belächelt werden. Aber versetzen wir uns mal in die Situation von einem Menschen von vor 500 Jahren, wo man noch nicht in einer rationalen Welt gelebt hat und was für die meisten noch keine Schulausbildung gegeben hat. Jemand, der einem sehr am Herzen gelegen ist, ist gestorben. Und plötzlich hat man komische Aktivitäten im Haus festgestellt. Windstöße, Vasen, die umkippen, komische Geräusche im Keller. Irgendwann sagt es jemand laut: Ich glaube, wir haben einen Geist im Haus. Den Geist des Verstorbenen. Alle haben daran geglaubt und dem Totengeist wollen helfen, damit er in den Himmel kommt.
Es hat natürlich auch den Leuten etwas gegeben. Und es war natürlich die Vorstellung, dass man irgendwie noch kommunizieren kann mit denen, die gestorben sind, dass man noch etwas kann helfen, dass da irgendwie die Beziehungen zwischen den Toten und den Lebenden, dass die halt auf eine Art noch aufrechterhalten werden. Und das hat den Leuten natürlich auch Trost gegeben, wenn sie gewusst haben, meine Mutter oder keine Ahnung, mein Schwiegervater ist gestorben und sie haben gewusst, sie können jetzt für sie beten und es geht ihnen effektiv besser durch das.
Ja, man ist nicht so hilflos.
Ja, man ist nicht so hilflos, genau.
Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt in der Geistergeschichte von Zürich. Etwas, was ich an dem Ganzen echt spannend finde, ist, dass die Reformation zwar gesagt hat, es gäbe kein Fegfeuer, aber sie hat nicht gesagt, es gäbe keine Geister. Und wenn Geister keine toten Geister aus dem Fegfeuer mehr gewesen sind, was sind sie denn gewesen?
Die Gespenster haben immer noch zum Weltbild gehört. Das war selbstverständlich. Also hat man sie jetzt einfach anders gedeutet. Und man ist davon ausgegangen, wenn wirklich Geister erscheinen und sie behaupten, sie seien Seelen im Fegfeuer und sie brauchen Hilfe etc., dann muss das Werk vom Teufel sein. Der ist der Meister von der Lüge und von der Täuschung und er will die Leute in diesem Irrglauben stärken.
Okay, es hat also wie eine Verschiebung stattgefunden von den unruhigen Seelen, die umwandern und wenn du aus dem Fegfeuer rauskommst, oder? Zum Teufel, der sich manifestiert als Geister.
Ja, also es hat schon auch Vorstellungen gehabt vom Teufel, also schon früher. Das war keine Neuerung in dem Sinn. Aber ich würde es auch so beschreiben, dass es eine Fokusverschiebung gegeben hat. Und dass der Teufel, der ist einfach so viel wichtiger geworden mit dem Reformationsprozess, dass der dann quasi das Gespenst besetzt hat, würde ich jetzt mal sagen.
Okay, spannend. Ja. Ja. Und der Teufel, wie hat denn der sich auch sonst noch so manifestiert, jetzt abgesehen von, sagen wir mal, Versuchungen oder Geistern oder so, hat man da irgendwie ein Bild gehabt vom Teufel?
Ein Bild, also zuerst einmal ein Gemälde, wenn ich jetzt mal würde, nicht ein Gemälde, aber ja, ein Bild, wirklich eine Darstellung vom Teufel, dann ist das ziemlich klar gewesen. Das war ein schwarzes Wesen gewesen, mit Klauen, mit Hörnern etc. Das war so die Imagination gewesen vom Teufel. Das Bild, das du jetzt wahrscheinlich meinst, ist eben, wie manifestiert sich der Teufel im Alltag. Abgesehen von Gespenstern, natürlich hat es auch die Vorstellung gegeben, dass der Teufel reinfahren kann in den Körper der Leute, also Besessenheit. Das war möglich gewesen. Und dann gibt es aber auch ganz, für uns vielleicht schwierig zu verstehen, aber dass der Teufel durch einen agiert. Also wenn jetzt jemand etwas Sündhaftes macht, hat man gesagt, dass das Werk vom Teufel ist. Also der Teufel war eigentlich überall gewesen, im Handeln der Menschen kann er sein, aber eben auch als Manifestation, als Gespenst.
Ob man jetzt einen Totengeist oder einen Teufelsgeist im Haus hatte, feststeht, dass die Leute damals unbedingt etwas gegen diese bösen Manifestationen haben wollen unternehmen, sobald sie davon betroffen waren. In der vorreformatorischen Kirche hat man dann Ablass gezahlt, irgendwelche Rituale vollzogen, Wallfahrten gemacht und sich mit Talismanen davor beschützt. Die Reformierten haben aber gesagt, dass das alles nichts nützt, weil einem nur das Gebet in solchen Situationen helfe. Da fragt man sich schon, ist die Lösung zufriedenstellend gewesen, wenn man gleichzeitig gerade vom Teufel heimgesucht worden ist?
Also es wird ja immer so ein bisschen danach gefragt, hat die Reformation Erfolg gehabt oder nicht? Das kann man so pauschal nicht beantworten. Sicherlich hat es nicht ein ganzes Weltbild über den Haufen geworfen. So funktioniert es nicht. Und die Leute haben natürlich auch nach dem Reformationsprozess an tote Geister geglaubt. Sie haben aber auch an Teufel geglaubt. Sie haben auch daran geglaubt, dass angebliche Hexen einem ein Gespenst schicken können. Also es ist wirklich, der gelebte Glaube ist sehr chaotisch und teilweise ambivalent. Und was jetzt die Bewältigung der Geister angeht, habe ich sehr stark das Gefühl, dass die Leute wirklich Angst haben vor Gespenstern und dass sie versucht haben, irgendwie aktiv gegen die vorzugehen. Und das haben sie ja eben eigentlich nicht dürfen. Und ich finde in meinen Quellen durchaus Frustrationen darüber, über das Betten. Also die Pfarrer, die einem immer wieder sagen, du musst einfach beten, du musst einfach geduldig sein, Gott wird dir dann die Gespensterplage schon wieder nehmen. Und die Leute haben dann gefunden, ja, dann habe ich halt nachher mich umgelassen, ob mir jemand helfen kann. Also es ist nicht zufriedenstellend gewesen, das Gebet, nicht immer. Also eben die Fälle, wo es eben geholfen hat oder wo es zufriedenstellend war, die sind natürlich nicht überliefert, weil ich an Gerichtsakten, die entstehen nur, wenn jemand sich falsch verhält. Man hat schon das Gefühl, dass die Leute einfach aktiv wollen, gegen Geister vorgehen und die aktiv eben sich schützen und die vertreiben.
Gerichtliche Prozess? Ja, es hat gerichtliche Prozesse wegen Geisterbefall gegeben. Evelyn Sarka sagt, dass es gerade in Zürich mehrere Fälle von gespenstischer Aktivität gegeben hat, die öffentlich durchgequetscht worden sind. Mit Geister und ihrer Erscheinung war echt nicht zu spassen, wie vor allem eine berühmte Geschichte aus Zürich zeigt.
Der Fall in Zürich war wirklich sehr, sehr tragisch, weil er tödlich geendet hat. Und zwar ist es eigentlich so hergegangen, dass der Antisthenes Klingler, der hat eben damals im Pfarrhaus gewohnt, direkt vis-à-vis vom Grossmünster, sogenannte Antistitium. Und der ist 17.1 mit seiner Frau nach Schins nach Bad gegangen, um sich ein bisschen zu erholen. Und man hat in dieser Zwischenzeit eben angehenden Pfarrer, den Bernhard Wirz, zurückgelassen im Pfarrhaus. Der sollte einfach nach dem Rechten schauen. Wo dann das Ehepaar wieder zurückgekommen ist, hat es dann eben geheissen, dass in der Zwischenzeit ein Gespenst eingezogen sei in dem Pfarrhaus. Und der Klingler hat dann den Wirz angewiesen, ein Tagebuch zu verfassen, in dem er eben die ganzen Geschehnisse festhalten sollte. Und eben, es hat zum Beispiel auf unsichtbare Weise sind Sachen dort im Zimmer gerollt, man hat Schritte gehört, es hat zum Beispiel Glüte drinnen und niemand war rum. Also heute würde man wahrscheinlich von einem Lütenstreich ausgehen. Dann hat man berichtet, dass jemand einen grossen Stein die Steine dort abgerührt hat. Und ja, der Klingler selber ist natürlich davon ausgegangen, dass es der Teufel ist und dass es eine Strafe oder Versuchung von Gott ist. Und er hat dann natürlich unablässig gebetet, auch mit der Hausgemeinschaft zusammen, aber auch allein. Jetzt hat sich natürlich hinter seinem Rücken ein ganz anderes Gerücht verbreitet. Und zwar ist man davon ausgegangen, dass es eben gar nicht der Teufel ist, sondern der verstorbene Schwiegersohn, der verstorbene Stiefsohn vom Klingler. Und zwar ist man davon ausgegangen, der ist erst ein paar Jahre vorher vom Pferd gefallen und nachher gestorben. Und man hat sich erzählt, dass seine Mutter, also die jetzige Frau vom Klingler, dass sie sich eben illegitim bereichert hat, das im Erbe. Und dass er jetzt wegen dem noch unruhig muss rumlaufen. Ja, irgendwann, man weiß nicht genau wie, ist dann der Verdacht auf den Wirt gekommen. Und man hat ihn dann ins Gefängnis geführt und unter schwerer Folter hat er dann nachher zugegeben, dass er das Gespenst vorgespielt hat, zusammen mit den Nichten vom Klingler. Wobei ich da immer wieder muss sagen, es ist unter Folter passiert und was unter Folter passiert, dürfen wir nicht für bare Münzen nehmen. Einfach. Und die Obrigkeit, also der Zürcher Rat und auch der Klingler, die haben aber nicht glauben, dass das ohne ohne den Teufel und ohne die Zauberei passiert ist. Weil eben, sie haben gesagt, wie hätte er den schweren Stein runterrühren? Das ist doch gar nicht möglich für einen Mensch. Und man hat dann wirklich bis zum Schluss geglaubt, er hat irgendwie mit dem Teufel zu tun gehabt, der Bernhard Wirz. Und der Klingler, der hat eine erbitterte Klageschrift verfasst an den Zürcher Rat und hat gesagt, der Wirz, der hat meine ganze Familie in Schmutz gezogen und nicht nur meine Familie, sondern weil ich natürlich der Vorsteher bin von der Zürcher Kirche, natürlich die ganze Kirche. Und er sagt auch, er hat mich zum Gespött gemacht in ganz Europa. Und ja, das ist wirklich, ja.
Also das geht das Eingemachte, oder?
Das geht das Eingemachte, ja.
Das ist wirklich, das betrifft so eigentlich das Herzstück von der Zürcher Kirche. Ja. Also.
Absolut. Und ja, es ist dann tatsächlich dazu gekommen, dass man den Bernhard Wirz den Anfang Mai hingerichtet hat für das.
Spätestens jetzt ist uns, glaube ich, allen klar, dass das Thema Geister in der Geschichte von Zürich nicht so eine unwichtige Rolle gespielt hat, wie man könnte meinen. Ob ihr es glaubt oder nicht, Zürich war sogar ein Hotspot in Sachen Geisterdiskurs in Europa.
Heute geht man ja stark davon aus, dass Zürich, man würde nicht sagen, dass Zürich eine Geisterstadt ist. Aber wenn man wirklich zurückgeht ins 16. Jahrhundert, dann kann ich wirklich mit gutem Gewissen sagen, dass Zürich ein sehr wichtiger Ort war, was den Diskurs anbelangt hat. Da ist nämlich eines der wichtigsten Werke verfasst worden vom protestantischen Geisterglauben durch Ludwig Lavater. Das war 1569. Ludwig Lavater war ein Schwiegersohn von Heinrich Bullinger. Das war der Nachfolger des Zwingli. Also wir sind jetzt in der zweiten Generation der Reformierten. Und er war der Erste, der reformierte Geisterglaube konzis zusammengefasst und dargestellt hat. Und das hat wirklich eine Auswirkung gehabt, auch über die alte Eidgenossenschaft raus. Also es ist in den ersten Jahren in 5 Sprachen übersetzt worden. Wow. Und man geht davon aus, das ist aber wirklich, das kann ich nicht historisch belegen, dass er Shakespeare inspiriert hat zum Hamlet.
Nein, wirklich?
Genau. Aber wow. Das habe ich irgendwo mal gelesen. Also ich tue das jetzt einfach in den Raum hineinwerfen, weil es gut tönt.
Kurze Unterbrechung von mir. Vielleicht hat sie es auch mir zu lieb gesagt, weil sie gewusst hat, dass Hamlet mein Lieblingswerk von Shakespeare ist. Weiter geht's.
Das war aber eigentlich gar nicht intendiert vom Lavater. Der hätte das eigentlich gar nicht so wählen, dass es so ein riesen Hit wird, sage ich jetzt mal. Es hat ja natürlich dann auch in den ersten Jahren Gegenpositionen der Katholiken provoziert, sage ich jetzt mal. Aber er hat das eigentlich geschrieben als Handreiche für die Predigt in und um Zürich und für Hausväter. Wirklich als praktische Anleitung, was sage ich den Leuten, wenn sie kommen und finden, hey, ich habe einen Geist zuhause, es ist der und der.
Also ein bisschen, jetzt vielleicht nicht gerade eine Bedienungsanleitung, aber ein bisschen eine Wegweisung vielleicht, wie man mit Geistern umgehen soll.
Genau, absolut. Also wie tut man sie deuten einerseits und wie tut man sie bewältigen?
Also das zeigt ja schon, was für einen grossen Teil Geister gespielt haben, ja. Oder gewesen sind von einer Kultur, jetzt von einer Zürcher Kultur. Das ist schon Wahnsinn. Das ist auch schwierig, sich heute vorzustellen.
Ja, das ist auch wirklich etwas, was mich am meisten überrascht hat, wie selbstverständlich das war. Weil heute wird in der Forschung der Geisterglaube eher belächelt. Und gerade im Zusammenhang mit der Reformation, ich meine, man schaut sich nur den neuen Zwingli-Film an, der ja vor Klischees nur so trifft, sage ich jetzt. Und die Reformation war nicht aufgeräumt und sicherlich nicht aufgeklärt oder rational. Das ist absolut falsch.
Ja, das ist etwas, was mir auch in meinem Denken aufgefallen ist. Ich meine, ich habe sogar zwinglianische Texte gelesen, für bin ich auch in die Prüfung in der Germanistik. Und ich habe so oft Aufklärung und Reformation eine Art wie gleichgeschaltet. Ja. Und ich habe das Gefühl, das machen eben noch viel. Aber es ist ja gar nicht so. Ich meine, die Aufklärung ist viel später gekommen.
Ja.
Das sind wir uns gar nicht so bewusst, oder?
Ja, man drängt halt gerne so Sachen in ein Narrativ rein, oder? Und die Reformation drängt man sehr, sehr gerne in so einen voraufklärerischen Diskurs. Und das tut, glaube ich, sehr vieles verzerren. Und ja, man muss nur die Quellen anschauen und man sieht, wie wichtig Geister waren. Und zwar nicht nur jetzt für die Laien oder für das Volk, in Anführungs- und Schlusszeichen, sondern es hat eine wichtige Rolle gespielt, auch in der Theologie.
Mhm. Jetzt abgesehen von dem Buch vom Lavater, hat es da noch mehr so wichtige Werke dazu gegeben? Oder du redest jetzt vom Diskurs in der Theologie der Geister. Wie hat das so ausgesehen? So, wie muss man sich das vorstellen? Haben sich da Gelehrte Austausch darüber?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also da ist ein Austausch hat da stattgefunden. Ich arbeite viel mit Predigten. Die Predigten sind ja auch gedruckt und austauscht worden. Das muss man vielleicht auch sagen. Sie sind zwar irgendwo lokal gehalten worden, aber das hat auch Teil dazu beigetragen, eben, dass der Diskurs formiert worden ist. Andere wichtige Werk fällt mir jetzt in Bezug auf die Schweiz und vielleicht auch auf Zürich. Ein Werk aus der Mitte des 17. Jahrhunderts auf. Das ist einerseits Zornzeichen Gottes von Bartholomäus Anhorn, der Jüngere. Und der hat auch ein Werk namens Magiologia verfasst. Das sind über 1000 Seiten über die Magievorstellungen zu dieser Zeit. Und dort hat es auch immer wieder Sachen zu Gespenstern drin.
So Aussagen wärmen natürlich mein Harry Potter Fanherz. Wir leben in einer Stadt, die eine zentrale Rolle gespielt hat im europäischen Geister- und Magiediskurs von vergangenen Jahrhunderten. Wie cool ist das denn? Heute existieren Geister vielleicht nur noch in unserer Fantasie. Aber so ganz loslassen tun sie uns ja doch nicht. Ich weiss, dass ich nicht die Einzige bin, die auf so Geschichten steht. Und sind wir ehrlich, wir alle haben unsere Dämonen. Darum würde ich sogar so weit gehen und sagen, dass es Geister und Monster gibt. Weil sie ein Teil von uns und unserer Psyche sind.
Also ich glaube, so Gespenster sind für mich so etwas vom Wandelbarsten in der Kultur, was gibt. Jetzt, nur schon, wenn du jetzt dann denkst, also Kindergeschichte, irgendwie ein kleines Gespenst, oder? Und das ist...
Was verniedlicht wird.
Ja, auf eine Art, ja. Ja, und man kann irgendwie mit diesen Geistern kann man fast alles machen.
Ja, ich finde das wichtig, dass du das sagst, weil es ist wirklich so, Geister sind nicht einfach für sich da, sondern sie sind nur da, weil wir, die leben, uns eine Vorstellung machen von ihnen oder sie mit bestimmten Vorstellungen verknüpfen. Und darum finde ich es auch so spannend, das Gespenst historisch zu untersuchen, weil ich unglaublich viel erfahre über die Leute, die gelebt haben zu dieser Zeit. Nicht wirklich über die Tod oder über den Teufel, aber über die Leute selber und was für Ängste und Werte das sie hatten. Und ich will wirklich sagen, dass Geister eine Projektionsfläche sind, und zwar eine ideale Projektionsfläche für unsere Werte und Vorstellungen.
Mhm. Und darum sind sie auch so wandelbar,
und
oder?
Genau darum, weil wir wandelbar sind, sind Geister auch wandelbar. Ja.
Und denkst du, das ist auch ein Grund, wieso sie heute immer noch so oft auftauchen? Also gerade jetzt eben in so Medienprodukten jetzt, und natürlich eben in so Geschichten, die wir jetzt alle kennen aus unserem Leben, wo Leute an Geister glauben.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sogar sagen, dass es mehrere Gründe sind. Das eine ist sicher, dass uns die Vorstellung, dass unser Leben irgendwie vorbei ist mit dem Tod, das ist uns, glaube ich, allen sehr zuwider. Auch wenn wir denken, dass die Leute, die wir gerne haben und lieben, dass die irgendwann einfach nicht mehr da sind. Und ich denke, so der Gedanke, dass es Geister geben könnte, gibt irgendwie Trost. Auf die andere Art ist natürlich Fantasy. Also Geister gehören zum Repertoire von fantastischen Wesen, sage ich jetzt mal. Und weil wir gerade wissen, dass unsere Vorfahren an Geister und Hexen geglaubt haben, ist es doch irgendwie Teil von unserer Kultur. Aber es ist irgendwie fremd, aber doch nicht.
Das war es für diese Woche. Mehr Turicana gibt es auf meinem Facebook- und Instagram-Profil, und wer keine Folge verpassen will, meldet sich am besten bei meinem Newsletter an auf www.turicana.com.